Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, gelesen von Tobi Bayer als Prima Vista-Lesung im Rahmen des Einschlafen-Podcasts Episode 353 bis 364. Geschnitten von Felix Wöstmann. Lizenz Creative Commons, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International. CC BY SA. Für Leon Werth. Den Kindern möchte ich sagen, verzeiht mir, wenn ich dieses Buch einem Erwachsenen widme, aber ich habe eine gute Entschuldigung dafür. Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich auf der ganzen Welt habe. Ich habe noch eine Entschuldigung. Dieser Erwachsene versteht alles, sogar Bücher für Kinder. Ich habe eine dritte Entschuldigung. Dieser Erwachsene lebt in Frankreich, wo er hungert und friert. Er hat es wirklich nötig, getröstet zu werden. Falls all diese Entschuldigungen noch nicht reichen, so möchte ich dieses Buch gern dem Kind widmen, das dieser Erwachsene einmal gewesen ist. Alle Erwachsenen waren einmal Kinder. Aber nur wenige erinnern sich daran. Ich korrigiere also meine Widmung für Leon Werth, als er ein kleiner Junge war. Erstes Kapitel. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich in einem Buch über den Urwald, das Erlebte Geschichten hieß, ein fantastisches Bild. Es zeigte eine Riesenschlange, die ein wildes Tier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. Ja, und jetzt ist hier im Buch ein Bild, das ich euch beschreiben möchte. Es zeigt eine gezeichnete Riesenschlange, die sich um ein wildes Tier wickelt. Das wilde Tier sieht ein bisschen aus wie ein Bär in Grau. Vielleicht hat er einen Schnurrbart. Ich kann es nicht so genau erkennen. Doch, da kann man auch größer machen. Schlange und Bär haben recht menschliche Augen. Die Schlange guckt zum Bär, reißt das Maul auf, spitzen Zähne, und der Bär guckt eher so erschrocken. Ja. Und man sieht den Schatten von der Schlange auf der rechten Seite. Auf der linken Seite streckt sie ihren Schwanz noch ein bisschen aus, damit sie nicht umfällt, weil sie sich so nach oben türmt beim um das wilde Tier wickeln. In dem Buch wurde gesagt, die Boas verschlingen ihre Beute in einem Stück, ohne sie zu kauen. Anschließend können sie sich nicht mehr bewegen und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Damals habe ich viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und mit einem Farbstift schaffte ich es, meine erste Zeichnung anzufertigen. Meine Zeichnung Nummer 1, sie sah so aus. Ja, jetzt hat man ein Bild, das zeigt ein Objekt in Braun, was an den Seiten flach ist und in der Mitte eine Erhöhung nach oben hat. Ich habe mein Meisterwerk den Erwachsenen gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollte man Angst vor einem Hut haben? Aber meine Zeichnung zeigte gar keinen Hut. Sie zeigte eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, damit die Erwachsenen es verstehen konnten. Sie brauchten ja immer Erklärung. Meine zweite Zeichnung sah so aus. So, und jetzt sieht man die gleiche Form wie auf der Zeichnung Nummer 1, allerdings nur den Umriss. Und in der Ausbeulung in der Mitte sieht man einen grauen Elefanten. Der sieht etwas traurig aus. Guckt so nach oben mit den Augen. Die Erwachsenen haben mir geraten, mit dem Zeichnen von offenen oder geschlossenen Boas Schluss zu machen und mich lieber für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich schon im Alter von 6 Jahren eine großartige Laufbahn, die eines Malers durch den Misserfolg meiner Zeichnung Nummer 1 und meiner Zeichnung Nummer 2. Dieser Satz, kein Verb. Die Erwachsenen verstehen nie etwas von selbst. Und für Kinder ist es anstrengend, ihnen immer und ewig Erklärung geben zu müssen. Ich war also gezwungen, mir einen anderen Beruf auszusuchen und lernte, Flugzeuge zu steuern. Ich bin so ziemlich überall auf der Welt herumgeflogen und die Geografie, das stimmt, hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist echt nützlich, wenn man sich nachts verflogen hat. So hatte ich im Laufe meines Lebens eine Menge Kontakt mit einer Menge ernsthafter Leute. Ich habe viel Zeit mit Erwachsenen verbracht. Ich konnte sie aus nächster Nähe studieren. Das hat meine Meinung über sie nicht gerade verbessert. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen schlauer vorkam, testete ich ihn mit meiner Zeichnung Nummer 1, die ich immer in Reserve habe. Ich wollte wissen, ob er wirklich Grips hatte. Aber immer bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut. Dann sprach ich mit ihm weder über Boas, noch über Urwälder, noch über Sterne. Ich passte mich seinem geistigen Horizont an. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golfspielen, Politik und über Krawatten. Und der Erwachsene war hochzufrieden, einen so vernünftigen Mann wie mich kennengelernt zu haben. Zweites Kapitel. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich reden konnte, bis zu einer Panne in der Sahara vor 6 Jahren. An meinem Motor war etwas kaputt gegangen und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere dabei hatte, musste ich ganz alleine versuchen, die schwierige Reparatur hinzukriegen. Es war für mich eine Frage von Leben und Tod. Für höchstens 8 Tage hatte ich Trinkwasser dabei. Am ersten Abend legte ich mich 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt zum Schlafen in den Sand. Ich war verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch also meine Überraschung vorstellen, als mich bei Tagesanbruch ein sonderbares, zartes Stimmchen weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Was? Zeichne mir ein Schaf. Wie vom Blitz getroffen, sprang ich auf die Füße. Ich rieb mir die Augen und schaute genau hin. Und ich sah ein äußerst ungewöhnliches kleines Kerlchen, das mich ernsthaft betrachtete. Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zustande brachte. Aber meine Zeichnung ist natürlich längst nicht so bezaubernd wie das Original. Das ist nicht meine Schuld. Im Alter von 6 Jahren war ich von den Erwachsenen in meiner Laufbahn als Maler entmutigt worden und hatte nichts zu zeichnen gelernt als geschlossene und offene Riesenschlangen. So, und jetzt sieht man hier ein Bild vom kleinen Prinzen, der da steht mit seinem blonden Wuschelkopf. Er hat einen türkisfarbenen Mantel an, wenn ich die Farbe richtig erkennen kann, der ein lila Innenfutter hat. Saum, der auch an den Ärmeln umgekrempelt ist. Einen goldenen Gürtel und so goldene Schulterklappen mit Sternchen. Und einen Degen hat er in der Hand, den er so auf den Boden drückt, dass er sich ein bisschen durchbiegt. Ich betrachtete also diese Erscheinung mit vor Erstaunen aufgerissenen Augen. Vergesst nicht, dass ich mich 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt befand. Und doch schien sich mein kleines Kerlchen weder verirrt zu haben, noch war er halb tot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst. Er machte nicht im geringsten den Anschein eines verlorenen Kindes mitten in der Wüste, 1000 Meilen fernab jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich ein paar Worte herausbekam, sagte ich zu ihm: Aber was machst du denn hier? Da wiederholte er ganz sanft, als ging es um eine sehr schwierige Sache: Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wenn das Rätsel zu groß ist, wagt man nicht, sich zu widersetzen. So absurd es mir auch erschien, 1000 Meilen von jedem bewohnten Ort und in Todesgefahr, ich zog ein Blatt Papier und eine Füllfeder aus meiner Tasche. Aber dann erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik gelernt hatte und sagte ihm, ein wenig griesgrämig, dass ich gar nicht zeichnen könne. Es antwortete: Das macht nichts, zeichne mir ein Schaf. Weil ich noch nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich für ihn eine der beiden einzigen Zeichnungen, zu denen ich fähig war, die von der geschlossenen Boa. Und ich war perplex, als ich ihn sagen hörte: Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht sehr viel Platz. Bei mir zu Hause ist es ganz klein. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Also habe ich gezeichnet. Und das Schaf ist tatsächlich ein kleines Schaf geworden. Mit so lockigen drumherum, die Beine vielleicht ein bisschen ungelenk, aber süßen Augen und einer wirklich scharfigen Schnauze. Er sah aufmerksam zu. Dann: Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes. Ich zeichnete. Und dieses Schaf hat 2 Hörner, guckt so ein bisschen unsicher nach unten, steht ein bisschen tapsig da. Mein Freund lächelte nachsichtig. Du siehst doch, das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner. Ich machte also meine Zeichnung noch einmal neu, aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen. Das ist zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt. Oh, tatsächlich, das Schaf sieht ein bisschen älter aus. Auch aber eigentlich noch wie ein Lämpchen. Ich weiß es nicht, irgendwie komisch. Mir fehlte die Geduld, weil ich eigentlich meinen Motor ausbauen sollte, also kritzelte ich diese Zeichnung hin und knurrte. Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, ist da drin. Tja, und tatsächlich, da ist eine Kiste mit so drei Luftlöchern. Und ich war total überrascht, als sich das Gesicht meines jungen Kritikers aufhellte. Das ist genau so, wie ich es wollte. Glaubst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es wird bestimmt reichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf gemacht. Er beugte den Kopf über die Zeichnung. Nicht so klein, dass es... Schau mal, es ist eingeschlafen. So also machte ich Bekanntschaft mit dem kleinen Prinzen.
Ich brauchte lange, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der mir viele Fragen stellte, schien die meinen nie zu hören. Es waren nur beifällig ausgesprochene Worte, die mir sein Geheimnis enthüllten, als er zum ersten Mal mein Flugzeug erblickte. Mein Flugzeug zeichne ich jetzt nicht, das ist eine viel zu komplizierte Zeichnung für mich, fragte er, was ist das da für ein Ding? Das ist kein Ding, es fliegt, es ist ein Flugzeug, es ist mein Flugzeug. Und ich war stolz, ihm sagen zu können, dass ich fliege. Da rief er, wie, du bist vom Himmel gefallen? Ja, sagte ich bescheiden. Ha, das ist ja witzig. Und der kleine Prinz bekam einen totalen Lachanfall, der mich ganz schön ärgerte. Schließlich wollte ich, dass man mein Unglück ernst nimmt. Da fügte er hinzu, also kommst du auch vom Himmel. Von welchem Planeten kommst du denn? Bist du denn? Und jetzt kommt hier ein Bild. Da steht der kleine Prinz auf einer Klippe. Da ging mir ein Licht über das Geheimnis seiner Anwesenheit auf und ich fragte schnell, du kommst also von einem anderen Planeten? Aber er antwortete mir nicht. Er schüttelte nur leise den Kopf, während er mein Flugzeug inspizierte. Ja klar, mit dem Ding kannst du nicht von allzu weit gekommen sein. Und er versank in ein tiefes, lang andauerndes Grübeln. Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in die Betrachtung seines Schatzes. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr mich diese Andeutung über die anderen Planeten beschäftigte. Darum strengte ich mich an, mehr darüber herauszufinden. Woher kommst du, mein kleiner Kerl? Wo ist bei dir zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Nach einem nachdenklichen Schweigen antwortete er, das Gute an der Kiste, die du mir geschenkt hast, ist, dass sie ihm nachts als Hütte dienen kann. Ja, sicher. Und wenn du nett bist, gebe ich dir auch einen Strick, damit du es tagsüber anbinden kannst. Und einen Flock dazu. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu entsetzen. Anbinden? Was für eine komische Idee. Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch irgendwo hinlaufen und verloren gehen. Und wieder schüttelte sich mein Freund vor Lachen. Aber wo soll es denn hinlaufen? Irgendwohin, einfach geradeaus. Da antwortete der kleine Prinz ernst. Das macht gar nichts. Es ist so klein bei mir zu Hause. Und vielleicht ein bisschen melancholisch ergänzte er, geradeaus kommt man nicht sehr weit. Und jetzt kommt ein Bild mit dem Untertitel Der kleine Prinz auf dem Asteroiden B612. Und da sieht man ihn auf einer Kugel stehen mit einem dampfenden Vulkan, einer kleinen, ja, ein paar Blumen und einem Bäumchen. Und im Hintergrund sind Sterne mit Zacken und runde Gebilde und sogar ein Objekt mit einer Ringstruktur. Ja. Viertes Kapitel. So hatte ich also eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Sein Heimatplanet war kaum größer als ein Haus. Das wunderte mich nicht besonders. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch hunderte anderer gibt, die manchmal so klein sind, dass man sie kaum mit dem Fernrohr erkennen kann. Wenn ein Astronom einen davon entdeckt, gibt er ihm eine Nummer als Namen. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 325. Jetzt kommt ein Bild von einem Astronomen mit einem Fernglas. Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Asteroid ist nur ein einziges Mal, nämlich im Jahr 1909, von einem türkischen Astronomen mit einem Fernrohr gesichtet worden. wieder ein Bild. Ein Mann mit einer Kopfbedeckung, die türkisch anmutet. So ein becherförmiges Ding. Ja, der auf ein Bild auf einem Ständer zeigt, wo irgendwas abgebildet ist. Nämlich irgendwie so eine Berechnung, wo gerade der Asteroid an der Erde vorbeifliegt, glaube ich. Weiter im Text. Der hatte damals auf einem internationalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Doch wegen seiner Kleidung hatte ihm niemand geglaubt. So sind die Erwachsenen. Zum Glück für den Ruf des Asteroiden B612 befahl ein türkischer Diktator seinem Volk unter Androhung der Todesstrafe, sich europäisch zu kleiden. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 1920 in einem sehr eleganten Anzug und diesmal hörten ihm alle zu. Ja, das ist ein Bild von dem gleichen Typen in einem eleganten Anzug. Vorher hatte er halt so eine pluderige Hose mit einem roten Stoffgürtel an und etwas weitere Arme. Jetzt hat er einen Anzug an. Naja. Wenn ich euch diese Einzelheiten über den Asteroiden B612 erzähle und euch seine Nummer verrate, tue ich das der Erwachsenen wegen. Die Erwachsenen lieben Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, wollen sie nie das Wesentliche wissen. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme? Welche Spiele spielt er am liebsten? Sammelt er Schmetterlinge? Sondern sie fragen euch, wie alt ist er? Wie viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein Vater? Nur dann meinen sie ihn zu kennen. Wenn ihr zu den Erwachsenen sagt, ich habe ein schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann schaffen sie es nicht, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das 100.000 Francs wert ist. Dann rufen sie sofort, ach wie toll. So auch, wenn ihr ihnen sagt, der Beweis dafür, dass der kleine Prinz existiert hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte und dass er ein Schaf haben wollte. Denn wenn man ein Schaf haben möchte, ist das der Beweis dafür, dass man existiert. Dann werden sie die Achseln zucken und euch kindisch nennen. Wenn ihr ihnen sagt, der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. So sind sie. Man darf ihnen das nicht übernehmen. Kinder müssen sehr nachsichtig mit den Erwachsenen sein. Aber wir, die das Leben verstehen, machen uns natürlich nur lustig über Zahlen. Ich hätte diese Geschichte lieber wie ein Märchen begonnen. Ich hätte gerne gesagt, es war einmal ein kleiner Prinz, der auf einem Planeten kaum größer als er selbst wohnte und der einen Freund brauchte. Für die, die das Leben verstehen, würde das viel glaubwürdiger klingen. Denn ich möchte nicht, dass man mein Buch leichtfertig liest. Ich empfinde so viel Kummer beim Erzählen dieser Erinnerung. Es ist nun schon 6 Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf fortgegangen ist. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, dann um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hat einen Freund gehabt und ich war drauf und dran, wie die Erwachsenen zu werden, die sich für nichts mehr interessieren als für Zahlen. Darum habe ich mir schließlich auch einen Malkasten und Farbstifte gekauft. Es ist schwer, sich in meinem Alter wieder mit dem Zeichnen zu beschäftigen, wenn man nie andere Versuche gemacht hat, außer im Alter von 6 Jahren, die einer geschlossenen und offenen Riesenschlange. Ich werde selbstverständlich versuchen, die Bilder so lebensecht wie möglich zu machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gelingt. Die eine Zeichnung geht so, die andere ist schon nicht mehr ähnlich. Ich vertue mich auch öfters in den Maßen. Hier ist der kleine Prinz zu groß, dort ist er zu klein. Auch bei der Farbe der Kleider bin ich mir unsicher. So gut es eben geht. Hier fehlt was, oder? Da ist ein Punkt und dann geht es irgendwie klein weiter. Das ist aber schade. Kaufe ich mir ein elektronisches Buch, das ich vorlesen möchte und dann fehlt hier was. Na. Ich werde mich vermutlich auch bei einigen wichtigeren Einzelheiten irren. Aber seid mir da nicht böse. Mein Freund hat mir nie Erklärungen gegeben. Er glaubte vielleicht, ich sei wie er. Aber ich bin leider nicht imstande, durch Kisten hindurch Schafe zu sehen. Ich bin halt eher wie die Erwachsenen. Ich bin eben älter geworden. 5. Kapitel. Jeden Tag erfuhr ich ein wenig mehr über den Planeten, über die Abreise und die Reise. Das ergab sich ganz sachte im Laufe beiläufiger Gespräche. So kam es, dass ich am dritten Tage etwas über die Tragödie der Affenbrotbäume erfuhr. Auch diesmal hatte ich es dem Schaf zu verdanken, denn plötzlich fragte mich der kleine Prinz, wie von bohrendem Zweifel geplagt, »Es ist doch wahr, dass Schafe Sträucher fressen?« »Ja, das ist wahr.« »Ach, da bin ich froh.« Ich verstand nicht, warum es so wichtig war, dass Schafe Sträucher fressen. Aber der kleine Prinz ergänzte, »Also fressen sie doch auch Affenbrotbäume?« Ich erklärte dem kleinen Prinzen, dass Affenbrotbäume keine Sträucher sind, sondern Bäume so groß wie Kathedralen und dass nicht einmal eine ganze Elefantenherde, wenn er sie mitnehme, mit einem einzigen Affenbrotbaum fertig würde. Der Einfall mit der Elefantenherde brachte den kleinen Prinzen zum Lachen. Man müsste sie übereinander stellen. Jetzt kommt ein Bild von 2, 4, 6, 8, 10 Elefanten. Ich bin erwachsen, deswegen lege ich Wert auf Zahlen. Also es sind einfach eine Menge Elefanten, die übereinander gestapelt sind, denn anders passen sie nicht auf den kleinen Asteroiden drauf. Mich als Erwachsenen irritiert es ja schon, dass er immer Planet und Asteroid sagt. Dabei sind es doch zwei verschiedene Dinge. Genau. Aber dann bemerkte er richtigerweise, bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie ja klein an. Das ist richtig, aber warum möchtest du, dass deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen? Er antwortete, na also, das sieht doch jeder, als ob es glasklar wäre. Und ich musste mein Gehirn ganz schön strapazieren, um der Sache auf den Grund zu kommen. Und in der Tat gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen, wie auf allen Planeten, gute Kräuter und Unkräuter und also auch gute Samenkörner von guten Kräutern und unwillkommene Samenkörner von Unkräutern. Aber die Samen sind unsichtbar. Sie schlafen im Schutz der Erde, bis es einem von ihnen in den Sinn kommt, aufzuwachen. Dann streckt er sich und treibt zuerst schüchtern einen entzückenden, harmlosen kleinen Spross in Richtung Sonne. Wenn es sich um einen Radieschen- oder Rosentrieb handelt, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es sich um eine üble Pflanze handelt, muss man die Pflanze schleunigst herausreißen, wenn man sie erkannt hat. Nun gab es aber auf dem Planeten des kleinen Prinzen fürchterliche Samenkörner, nämlich die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten war davon übersät. Aber einen Affenbrotbaum kann man, wenn man ihn zu lange gewähren lässt, nie mehr loswerden. Er bemächtigt sich ihn mit seinen Wurzeln. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich sind, sprengen sie ihn in zwei. Jetzt sieht man ein Bild vom kleinen Prinzen auf seinem Asteroiden mit einer Schaufel und einem Spaten, wie er gerade einen kleinen Baum entfernt. »Es ist eine Frage der Disziplin«, sagte mir später der kleine Prinz. »Wenn man mit seiner Morgentoilette fertig ist, muss man sich ebenso sorgfältig um die Toilette des Planeten kümmern. Man muss sich regelmäßig dazu zwingen, die Affenbrotsprösslinge auszureißen, sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann. Denen ähneln sie nämlich sehr, wenn sie noch jung sind. Das ist zwar eine sehr langweilige, aber auch sehr leichte Arbeit. Und eines Tages riet er mir, ich solle mich anstrengen, um eine schöne Zeichnung zustande zu bringen, damit es den Kindern bei mir zu Hause auch richtig einleuchte. Wenn sie eines Tages auf die Reise gehen, sagte er zu mir, wird es ihnen nützen. Manchmal macht es nichts, seine Arbeit auf später zu verschieben. Aber wenn es sich um Affenbrotbäume handelt, führt das regelmäßig zu einer Katastrophe. Ich habe einen Planeten gekannt, den ein Faulpelz bewohnte. Er hatte nur drei Sträucher vernachlässigt. Und so habe ich nach den Angaben des kleinen Prinzen eben diesen Planeten gezeichnet. Ich bin normalerweise kein Moralprediger, aber die Bedrohung durch Affenbrotbäume ist so wenig bekannt und die Gefahren, die jedem drohen, der sich auf einen Asteroiden verirrt, sind so gewaltig, dass ich mich diesmal nicht zurückhalten kann. Ich sage, Kinder, hütet euch vor Affenbrotbäumen. Um meine Freunde vor einer Gefahr zu warnen, der sie, genau wie ich, ausgesetzt waren, ohne es zu ahnen, habe ich so sehr an dieser Zeichnung gefeilt. Die Warnung, die ich damit geben möchte, war der Mühe wert. Vielleicht fragt ihr euch, warum gibt es in diesem Buch nicht noch andere, ebenso großartige Zeichnungen wie die der Affenbrotbäume? Die Antwort ist ziemlich einfach. Ich habe es probiert, aber es ist mir nicht gelungen. Als ich die Affenbrotbäume zeichnete, trieb mich einfach das blanke Entsetzen. Ja, und hier ist ein Bild von einem Planeten, der über und über von drei riesengroßen, dicken Affenbrotbäumen bedeckt ist. Und eine Person steht da drauf und ja, kratzt sich so im Kopf oder so, ne? Dass man weiß nicht, hat halt zu lange gefaulenzt und die Affenbrotbäume sind zu groß geworden. Jetzt ist der Planet futsch oder Asteroid. Die Zeichnung heißt die Affenbrotbäume. Gut.
Ach, kleiner Prinz, erst nach und nach habe ich so dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hattest du keinen anderen Zeitvertreib als die Schönheit der Sonnenuntergänge. Ich erfuhr dieses neue Detail am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest, ich liebe Sonnenuntergänge sehr, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Aber da muss man noch warten. Worauf denn warten? Warten, bis die Sonne untergeht. Du sahst zuerst sehr überrascht aus und dann hast du über dich selbst gelacht und du hast zu mir gesagt, ich denke immer noch, ich sei bei mir zu Hause. In der Tat, wenn es Mittag in den Vereinigten Staaten ist, geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter. Man müsste es in einer Minute nach Frankreich schaffen, um dort einen Sonnenuntergang erleben zu können. Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg, aber auf deinem so kleinen Planeten genügte es, deinen Stuhl um einige Schritte weiter zu rücken und du erlebtest die Abenddämmerung, so oft du es wünschtest. An einem Tag habe ich die Sonne 44 Mal untergehen sehen und nach einer Pause fügtest du hinzu, du weißt, wenn man sehr traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge. Am Tag mit den 44 Sonnenuntergängen warst du da sehr traurig? Aber der kleine Prinz antwortete nicht. Kapitel 7. Am fünften Tag war es wieder dem Schaf zu verdanken, dass mir ein Geheimnis im Leben des kleinen Prinzen offenbart wurde. Er fragte gerade heraus, ohne Umschweifen, als hätte er lange Zeit im Stillen über das Problem nachgedacht. Ein Schaf, das Sträucher frisst, frisst es auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was ihm unterkommt. Auch die Blumen, die Dornen haben? Ja, auch die Blumen, die Dornen haben. Wozu sind dann die Dornen gut? Ich wusste es nicht. Ich war gerade vollauf damit beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzukriegen. Ich war sehr besorgt. Meine Panne war möglicherweise nicht zu beheben. Das Trinkwasser ging zu Ende und ich befürchtete das Schlimmste. Wozu sind die Dornen gut? Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich regte mich über den Bolzen auf und antwortete einfach irgendwas. Die Dornen sind zu gar nichts gut. Die Blumen haben sie aus reiner Bosheit. Oh. Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte, rief er verärgert. Ich glaube dir nicht. Die Blumen sind schwach. Sie sind naiv. Sie schützen sich so gut sie können. Sie bilden sich ein. Sie wären furchterregend mit den Dornen. Ich antwortete nichts. In diesem Moment sagte ich mir, wenn dieser Bolzen noch lange Widerstand leistet, werde ich ihn mit einem Hammer heraustreiben. Der kleine Prinz störte meine Überlegung von neuem. Und du glaubst also, dass die Blumen... Nein, nein, ich glaube gar nichts. Ich habe nur irgendwas geantwortet. Ich muss mich jetzt um wichtige Dinge kümmern. Er schaute mich fassungslos an. Um wichtige Dinge. Er sah mich an, mich mit meinem Hammer in der Hand und den vom Schmieröl schwarzen Fingern über einen Gegenstand gebeugt, der ihm ausgebrochen hässlich erschien. Du redest wie die Erwachsenen. Das beschämte mich ein wenig. Er aber redete gnadenlos weiter. Du verwechselst alles, du bringst alles durcheinander. Er war echt wütend. Er schüttelte sein goldblondes Haar im Wind. Ich kenne einen Planeten, auf dem es einen puderroten Herrn gibt. Er hat nie den Duft einer Blume eingeatmet. Er hat nie einen Stern betrachtet. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Rechnungen gemacht. Und den ganzen Tag wiederholt er, wie du, ich bin ein ernsthafter Mann, ich bin ein ernsthafter Mann. Und er platzt fast vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch, das ist ein Pilz. Ein was? Ein Pilz. Der kleine Prinz war jetzt ganz blass vor Zorn. Seit Millionen von Jahren ist es so, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Seit Millionen von Jahren ist es so, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und es soll nichts Ernstes sein, wenn man versucht zu verstehen, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die angeblich keinen Zweck haben. Ist der Kampf der Schafe und der Blumen denn nicht wichtig? Ist das nicht ernster und wichtiger als die Additionen eines dicken roten Mannes? Und wenn ich eine Blume kenne, einzigartig auf der Welt, die nirgendwo anders existiert als nur auf meinem Planeten und die ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, einfach so eines Morgens mit einem einzigen Biss auslöschen kann, das soll nicht wichtig sein? Jetzt ist hier ein Bild von einer Rose, einer Blume zumindest, mit roten Blütenblättern und Dornen auf einem kleinen Planeten und im Hintergrund Sterne
und ein großes, rundes, gelbes Objekt, von dem es vielleicht, ja, es ist vielleicht eine Sonne. Seine Wangen röteten sich und er sprach weiter. Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal auf allen Millionen und Abermillionen Sternen gibt, dann genügt es, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich, meine Blume ist da oben irgendwo, aber wenn das Schaf die Blume frisst, dann ist das so, als würden plötzlich alle Sterne verlöschen. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nichts mehr sagen. Er brach plötzlich in Tränen aus. Es war Nacht geworden. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Hammer, Bolzen, Durst und Tod schienen mir nun lächerlich unwichtig. Es ging darum, auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn. Ich flüsterte, die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde einen Maulkorb für dein Schaf zeichnen. Ich zeichne dir einen Zaun für deine Blume. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich kam mir sehr unbeholfen vor. Ich wusste nicht, wie ich ihn erreichen, wie ich zu ihm durchdringen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Kapitel 8. Schnell sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen hatte es schon immer Blumen gegeben, sehr schlichte, umrahmt, mit einem einzigen Kranz von Blütenblättern, und sie brauchten nicht viel Platz und störten niemanden. Sie tauchten eines Morgens im Gras auf und verschwanden am Abend. Jene besondere aber hatte eines Tages gekeimt aus einem Samen von woher auch immer, und der kleine Prinz hatte diesen Spross ganz genau beobachtet, denn er unterschied sich deutlich von den anderen Sprösslingen. Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein, aber der Stängel hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte auszubilden. Der kleine Prinz, der die Entstehung einer riesigen Knospe beobachtete, fühlte schon, dass aus ihr eine wunderschöne Erscheinung hervorgehen würde, aber die Blume wurde einfach nicht fertig damit, sich im Schutz ihrer grünen Kammer auf das Schönsein vorzubereiten. Sie wählte mit Sorgfalt ihre Farben, sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert aufgehen, sie wollte nicht anders erscheinen als in der vollen Pracht ihrer Schönheit. Tja, sie war sehr kokett. Ihr geheimnisvolles Zurechtmachen hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, zeigte sie sich. Und dann, nachdem sie mit solcher Präzision gearbeitet hatte, sagte sie gähnend: Ach, ich bin gerade erst aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung, ich bin noch ganz zerzaust. Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr zurückhalten. Wie schön sie sind! Jetzt sieht er sein Bild vom kleinen Prinzen und der Blume. Der kleine Prinz steht staunend vor der Blume auf dem kleinen Planeten. Nicht wahr, antwortete die Blume sanft, und ich bin im gleichen Moment wie die Sonne geboren. Also nicht wahr, ja. Widerspricht die Blume jetzt oder sagt sie, will sie es eigentlich bestätigen? Eigentlich will sie es vorbestätigen, glaube ich. Der kleine Prinz merkte gleich, dass sie nicht allzu bescheiden war. Aha. Aber sie war so hinreißend. Ich glaube, es ist Zeit für das Frühstück, merkte sie wenig später an. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken? Und völlig verwirrt war der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser holen gegangen und hatte die Blume bedient. Tja, und jetzt sieht man ein Bild vom kleinen Prinzen, wie er mit einer Gießkanne die Blume tränkt, und im Hintergrund eine Sonne mit sehr intensiven Sonnenstrahlen. Bald schon hatte sie ihn oft mit ihrer leicht verletzbaren Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt, sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Jetzt ist da ein Bild von der Blume und vor ihr steht ein wildes Tier, das eigentlich eher aussieht wie ein Bär. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, hatte der kleine Prinz eingewendet, und außerdem fressen Tiger kein Gras. Ich bin kein Gras, hatte die Blume sanft geantwortet. Verzeihen Sie mir, ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor Zugluft. Hätten Sie nicht einen Wandschirm? Ihr graut vor Zugluft. Das ist Pech für eine Pflanze, hatte sich der kleine Prinz gedacht. Diese Blume ist nicht unkompliziert. Am Abend stellen Sie mich unter eine Glasglocke. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet, da wo ich herkomme. Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns hierher gekommen. Von anderen Welten konnte sie nichts wissen. Beschämt, sich bei einer solch einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zwei- oder dreimal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm? Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich angestrengt, noch mal und stärker zu husten, um ihm trotzdem ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Jetzt sieht man da den kleinen Prinzen mit einem Wandschirm vor der Blume sitzen. Und tatsächlich scheint es da sehr zugig zu sein, denn auch auf diesem Bild fliegt der Schal des kleinen Prinzen ganz stark nach oben. So hatte der kleine Prinz trotz seiner aufrichtigen Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen. Er hatte ihre belanglosen Worte ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. Ich hätte nicht auf sie hören dürfen, gestand er mir eines Tages. Man darf nie auf Blumen hören. Man muss sie anschauen und an ihnen riechen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte mich nicht mehr daran erfreuen. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte Mitleid bei mir hervorrufen sollen. Er vertraute mir noch an. Ich habe das damals nicht kapiert. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen müssen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen dürfen. Ich hätte ihre Zärtlichkeit hinter den armseligen Tricks erraten müssen. Die Blumen sind so widersprüchlich, aber ich war zu jung, um lieben zu können. Jetzt ist da noch ein Bild. Es ist leider sehr klein hier auf diesem Display in der Kindle-Ausgabe. Ach so, das ist der kleine Prinz mit der Glasglocke, die er gerade über die Blume stülpen will. Ich glaube, dass er für seine Flucht einen Zug Wildvögel nutzte. Am Morgen seiner Abreise räumte er seinen Planeten gründlich auf. Er fegte sorgfältig seine aktiven Vulkane. Er besaß zwei aktive Vulkane. Das war sehr praktisch, um morgens ein warmes Frühstück zuzubereiten. Er hatte auch einen erloschenen Vulkan, aber wie er zu sagen pflegte, man kann nie wissen. Also kehrte er auch den erloschenen Vulkan. Wenn sie gut gefegt werden, brennen die Vulkane sanft und regelmäßig, ohne Ausbrüche. Die Ausbrüche der Vulkane sind wie Kaminbrände. Natürlich sind wir auf unserer Erde viel zu klein, um die Vulkane zu fegen. Darum machen sie uns so viel Ärger. Jetzt gibt es ein Bild, wie der kleine Prinz einen Vulkan ausfegt. Um den Vulkan herum ist ein Zaun. Und die Blume kann man auch sehen, die steht da unter einer Glasglocke gerade. Auch riss der kleine Prinz ein bisschen schwermütig die letzten Triebe der Affenbrotbäume aus. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren würde. Aber diese ganzen vertrauten Handgriffe erschienen ihm an diesem Morgen äußerst angenehm. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und gerade dabei war, sie unter die Glasglocke zu stellen, musste er plötzlich weinen. »Leb wohl«, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. »Leb wohl«, wiederholte er. Die Blume hustete, aber das war nicht die Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich. »Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu werden.« Es überraschte ihn, dass keine Vorwürfe kamen. Er stand ganz verwirrt da, die Glasglocke in der Hand. Er verstand ihre stille Sanftmut nicht. »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume. »Du hast es nicht gewusst, das ist meine Schuld. Das ist jetzt unwichtig. Aber du warst genauso dumm wie ich. Probiere, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht mehr.« »Aber der Wind. Ich bin gar nicht so stark erkältet, dass die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere. Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich Schmetterlinge kennenlernen will.« Die scheinen ja sehr schön zu sein. Sonst wird mich ja wohl kaum jemand besuchen. Du wirst weit weg sein. Aber was die großen Tiere betrifft, fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen. Und sie zeigte naiv ihre vier Dornen und sagte dann, jetzt zieh es nicht so in die Länge. Das halte ich nicht aus. Du hast dich entschlossen zu gehen, also geh. Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sah. Sie war eine so stolze Blume. Jetzt kommt noch ein Bild, auf dem der kleine Prinz mit Bändern befestigt an einer Schar Wildvögel von seinem Planeten abhebt. So langsam fällt es mir schwer, die Bilder zu beschreiben, ohne bissige Bemerkungen über den Realismus zu machen. Aber das ist natürlich eine
unrealistische Geschichte und das macht auch gar nichts, dass hier Vögel von Planet zu Planet fliegen. Nun, Kapitel 10. Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also, sie zu besuchen, um sich abzulenken und vielleicht Neues zu entdecken. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König saß, ganz in Purpur und Hermelin gekleidet, auf einem sehr schlichten und dennoch majestätischen Thron. »Ah, sieh da, ein Untertan«, rief der König, als er den kleinen Prinzen erblickte. Und der kleine Prinz fragte sich, wie kann er mich kennen, wenn er mich noch nie im Leben gesehen hat? Es war ihm nicht klar, dass für Könige die Welt sehr simpel ist. Alle Menschen sind Untertanen. »Komm näher her, damit ich dich genauer betrachten kann«, sagte der König, der ganz stolz war, endlich jemanden zu haben, der zu ihm aufguckte. Der kleine Prinz schaute sich nach einem Hocker um, aber der ganze Planet war von dem prächtigen Hermelinmantel eingehüllt. Und genau das ist jetzt auf dem Bild zu sehen. Ein kleiner Planet mit einem Thron, der höher ist, als der Planet einen Durchmesser hat. Darauf sitzt ein König mit einem Mantel, weißer Mantel mit goldenen Sternen drauf, der fast den ganzen Planeten einhüllt. Er blieb also stehen und weil er müde war, gähnte er. »Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen«, sagte der Monarch. »Ich verbiete es dir.« »Ich kann nichts dagegen tun«, antwortete der kleine Prinz, ganz verwirrt. »Ich habe eine weite Reise hinter mir und nicht geschlafen.« »Dann«, sagte der König, »befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen gesehen. Das Gähnen ist für mich eine Rarität. Los, gähne noch einmal. Das ist ein Befehl.« »Das verunsichert mich. Ich kann nicht mehr«, sagte der kleine Prinz und errötete. Antwortete der König. »Also, dann befehle ich dir, mal zu gähnen und mal...« Er krummelte ein bisschen und schien eingeschnappt. Denn der König legte großen Wert darauf, dass seine Autorität respektiert wird. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Herrscher. Aber da er sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. »Wenn ich befehlen würde«, sagte er oft, »wenn ich einem General befehlen würde, sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld.« »Darf ich mich setzen?«, fragte der kleine Prinz schüchtern. »Ich befehle dir, dich zu setzen«, antwortete der König und zog majestätisch einen Zipfel seines Hermelinmantels an sich heran. Doch der kleine Prinz staunte. Der Planet war winzig klein. Worüber konnte der König wohl herrschen? »Majestät«, sagte er zu ihm, »ich bitte um Verzeihung, dass ich euch frage.« »Ich befehle dir, mich zu fragen«, antwortete der König schnell. »Majestät, worüber herrscht ihr?« »Über alles«, sagte der König mit großer Schlichtheit. »Über alles?« Der König wies mit einer bedeutsamen Geste auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und die Sterne. »Über all das?«, fragte der kleine Prinz. »Über all das«, antwortete der König, denn er war nicht nur ein absoluter Herrscher, sondern ein universeller Herrscher. »Und die Sterne gehorchen euch?« »Gewiss«, sagte der König, »sie gehorchen prompt, ungehorsam dulde ich nicht.« Eine solche Macht beeindruckte den kleinen Prinzen. Wenn er sie selbst gehabt hätte, hätte er nicht 44, sondern 72 oder sogar 100 oder sogar 200 Sonnenuntergänge sehen können, ohne auch nur einmal seinen Stuhl verrücken zu müssen. Und weil er sich, wenn er an seinen kleinen Planeten, verlassenen Planeten dachte, ein wenig traurig fühlte, fasste er sich ein Herz und bat den König um eine Gunst. »Ich würde so gern einen Sonnenuntergang sehen. Macht mir die Freude, befehlt der Sonne, unterzugehen.« »Wenn ich einem General befehlen würde, von einer Blume zur anderen zu fliegen wie ein Schmetterling oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn der General den Befehl nicht ausführte, wessen Schuld wäre das, seine oder meine?« »Es wäre eure«, sagte der kleine Prinz überzeugt. »Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann«, antwortete der König. »Die Autorität beruht zunächst auf der Vernunft. Wenn du deinem Volke befiehlst, sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind.« »Und was ist mit meinem Sonnenuntergang?«, hakte der kleine Prinz nach, der niemals eine Frage vergaß, wenn er sie erst einmal gestellt hatte.
Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen, aber nach meiner Art zu herrschen werde ich abwarten, bis die Umstände dafür günstig sind. Wann wird das sein? Fragte der kleine Prinz. Antwortete der König und schaute erstmal in einen großen Kalender. Das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein und du wirst sehen, wie perfekt man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang und außerdem langweilte er sich ein bisschen. Ich habe ja nichts mehr zu tun, sagte er zum König. Ich muss weiter. Reise nicht ab, antwortete der König, der so stolz war, einen Untertan zu haben. Reise nicht ab, ich mache dich zum Minister. Zu was für einem Minister? Zum Justizminister. Aber es gibt niemanden, über den man richten könnte. Das weiß man nicht, sagte der König. Ich habe noch keinen Rundgang um mein Königreich gemacht. Ich bin sehr alt. Ich habe keinen Platz für einen Wagen und das Gehen macht mich müde. Oh, aber ich hab's schon gesehen, sagte der kleine Prinz, der sich bückte, um noch einmal einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. Dort drüben ist auch niemand. Du wirst also über dich selbst richten, antwortete ihm der König. Das ist das Schwierigste. Es ist viel schwerer, über sich selbst zu urteilen, als über andere. Wenn es dir gelingt, gut über dich selbst zu richten, dann bist du ein wirklich Weiser. Über mich selbst richten kann ich überall, sagte der kleine Prinz. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen. Sagte der König, ich vermute, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich kann sie nachts hören. Du könntest über diese alte Ratte richten. Ab und zu verurteilst du sie zum Tode. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt ja nur diese eine. Ich mag es nicht, Todesurteile auszusprechen, antwortete der kleine Prinz. Und ich glaube, ich muss jetzt los. Nein, sagte der König. Aber der kleine Prinz, der schon abmarschbereit war, wollte den alten Monarchen nicht verletzen. Wenn Eure Majestät prompten Gehorsam wünschen, können Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Ihr könntet mir zum Beispiel befehlen, binnen einer Minute aufzubrechen. Es scheint mir, dass die Umstände gerade günstig sind. Weil der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz noch etwas und brach dann seufzend auf. »Ich mache dich zu meinem Botschafter«, rief ihm der König noch schnell nach. Er gab sich den Anschein großer Autorität. »Die Erwachsenen sind schon seltsam«, sagte der kleine Prinz zu sich selbst auf seiner Reise. Der zweite Planet wurde von einem Eitlen bewohnt. »Ah, sieh da, Besuch von einem Bewunderer«, rief der Eitle von Weitem, sobald er den kleinen Prinzen erblickte. »Denn für die Eitlen sind alle anderen Menschen Bewunderer.« »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Sie haben ja einen seltsamen Hut auf.« »Der ist zum Grüßen«, antwortete ihm der Eitle. »Zum Grüßen, wenn man mir zujubelt. Unglücklicherweise kommt hier nie jemand vorbei.« »Ach ja«, sagte der kleine Prinz, der nicht wusste, was er meinte. »Klatsch mal in die Hände«, schlug ihm der Eitle deshalb vor. Der kleine Prinz klatschte. Der Eitle lüpfte seinen Hut und grüßte bescheiden damit. Das ist ein Bild. Auch ein winzig kleiner Planet mit einem Mann drauf in einem gelben Anzug mit Fliege, rotem Bart und einem orangenen Hut hinter ihm. Die Sonne. Das ist amüsanter als der Besuch beim König, sagte sich der kleine Prinz. Und er klatschte nochmals in die Hände. Der Eitle fing wieder an, seinen Hut anzuheben, um zu grüßen. Nach 5 Minuten war der kleine Prinzen des eintönigen Spiels leid. Und was muss man tun, fragte er, damit der Hut herunterfällt? Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören nichts außer Lobreden. Bewunderst du mich ehrlich sehr? Fragte er den kleinen Prinzen. Was bedeutet bewundern? Bewundern bedeutet erkennen, dass ich der schönste, der bestgekleidete, der reichste und der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten bin. Aber du bist ja alleine auf deinem Planeten. Sei so gut, bewundere mich trotzdem. Ich bewundere dich, sagte der kleine Prinz und zuckte ein wenig mit den Schultern. Aber warum ist das so wichtig für dich? Und der kleine Prinz machte sich davon. Die Erwachsenen sind wirklich sehr, sehr merkwürdig, sagte er im Stillen zu sich selbst während seiner Reise. Ich finde es gerade sehr schön, wie dieses Kapitel zur Episode passt. Kapitel 12. Wieder eine Zeichnung von einem Mann im lila Anzug mit einem komischen kegelförmigen gelben Hut an einem Tisch mit Flaschen. Eine ist umgekippt, Zwei stehen da noch in einem Glas. Den nächsten Planeten bewohnte ein Trinker. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er stürzte den kleinen Prinzen in eine tiefe Melancholie. »Was machst du da?« sagte er zum Trinker, den er schweigend vor einer Sammlung leerer Flaschen und einer Sammlung voller Flaschen sitzend fand. »Ich trinke«, antwortete der Trinker mit düsterer Miene. »Warum trinkst du?« fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, antwortete der Trinker. »Um was zu vergessen?« erkundigte sich jetzt schon, hier ist mein E-Book kaputt. Denn wahrscheinlich erkundigte sich der kleine Prinz, der sich jetzt schon bedauerte, nehme ich mal an. »Um zu vergessen, dass ich mich schäme«, gestand der Trinker und senkte den Kopf. »Weshalb schämst du dich?« erkundigte sich der kleine Prinz, der sich wünschte, ihm zu helfen. »Fürs Trinken«, endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und ratlos machte sich der kleine Prinz davon. »Die Erwachsenen sind entschieden, sehr, sehr seltsam«, sagte er zu sich auf seiner Reise. Kapitel 13. Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er nicht einmal den Kopf hob, als der kleine Prinz ankam. »Guten Tag«, sagte dieser zu ihm, »Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 macht 5, 5 und 7 12, 12 und 3 15. Guten Tag, 15 und 7 ist 22, 22 und 6 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 31. Uff, das macht also 500.622.731. 500 Millionen wovon? Nandu, du bist immer noch da? 501 Millionen von... Ich weiß nicht mehr, ich habe so viel Arbeit, ich bin ernsthaft, ich lasse mich nicht von Unsinn aufhalten. 2 und 5 ist 7. 501 Millionen wovon, wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, wenn er sie erst einmal gestellt hatte. Hier ist jetzt ein Bild von dem Geschäftsmann, der an einem Tisch sitzt und Zahlen, ein Papier mit Zahlen vor sich hatte und zeigt das mit dem Finger drauf. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten wohne, bin ich nur 3-mal gestört worden. Das erste Mal vor 22 Jahren durch einen Maikäfer, der von weiß Gott wo heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe 4 Fehler in einer Addition gemacht. Das zweite Mal vor 11 Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Mir fehlt es an Bewegung. Ich habe keine Zeit, umherzuschlendern. Ich bin ernsthaft und das ist nun das dritte Mal. Ich sagte also 501 Millionen. Millionen wovon? Der Geschäftsmann begriff, dass er keine Ruhe bekommen würde. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein. Die kleinen Dinger, die leuchten. Bienen? Aber nein. Kleine goldene Dinger, die die Nichtstuer zum Träumen bringen. Ich bin ernsthaft. Ich habe keine Zeit zum Träumen. Ach, die Sterne? Ja, genau, das Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin ernst. Ich bin genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich mit ihnen mache? Ja, nichts. Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König getroffen, der... Könige besitzen nichts. Sie herrschen über. Das ist was ganz anderes. Und was hast du davon, dass die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du davon, reich zu sein? Dann kann ich weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, sagte der kleine Prinz zu sich selbst, der denkt ein bisschen wie mein Säufer. Indessen stellte er noch weitere Fragen. Wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie? Erwiderte der Geschäftsmann mürrisch. Ich weiß nicht, niemandem. Dann gehören sie mir, denn ich habe als erster daran gedacht. Das genügt? Sicher. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann gehört er dir. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, dann gehört sie dir. Wenn du als erster eine Idee hast und du lässt sie patentieren, sie gehört dir. Und ich besitze die Sterne, da niemand vor mir dran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr, sagte der kleine Prinz. Und was machst du mit ihnen? Ich verwalte sie, ich zähle sie und zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Es ist kompliziert, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Schal besitze, kann ich ihn mir um meinen Hals legen und mitnehmen. Wenn ich eine Blume besitze, kann ich meine Blumen pflücken und mitnehmen. Aber die Sterne kannst du nicht pflücken. Nein, aber ich kann sie auf die Bank bringen. Was soll das heißen? Das soll heißen, ich schreibe die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier und dann schließe ich dieses Papier in ein Schließfach ein. Und das ist alles? Das genügt. Das ist amüsant, dachte der kleine Prinz. Es ist recht poetisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen. Der kleine Prinz hatte von den ernsthaften Dingen eine ganz andere Vorstellung als die Erwachsenen. Ich, sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche fege, denn ich fege auch den, der erloschen ist. Man kann nie wissen. Es nützt mein Vulkan und es nützt meiner Blume, dass ich sie besitze, aber du nützt den Sternen nicht. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber ihm fiel keine Antwort ein und der kleine Prinz verschwand. Die Erwachsenen sind wirklich ganz außergewöhnlich, sagte er, sich einfach im Stillen auf der Reise. Der fünfte Planet war sehr seltsam. Er war der kleinste von allen. Da war gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus oder Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder brauchte. Doch er sagte zu sich selbst, kann schon sein, dass dieser Mann albern ist, doch ist er weniger albern als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Wenigstens hat er seine Arbeit einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne löscht, bringt er es die Blume oder den Stern zum Einschlafen. Das ist eine sehr schöne Beschäftigung. Es ist wahrhaft nützlich, weil es schön ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder respektvoll. Guten Tag, warum hast du eben deine Laterne gelöscht? Das ist die Anweisung, antwortete der Anzünder. Guten Tag. Was ist die Anweisung? Meine Laterne zu löschen. Guten Abend. Und er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie schon wieder angezündet? Das ist die Anweisung, antwortete der Anzünder. Ich verstehe nicht, sagte der kleine Prinz. Das ist nichts. Da ist nichts zu verstehen, sagte der Anzünder. Anweisung ist Anweisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder. Dann wischte er sich mit einem rot karierten Taschentuch die Stirn ab. Ich mache da eine schreckliche Arbeit. Früher war es vernünftig. Ich löschte am Morgen und zündete am Abend an. Ich hatte den Rest des Tages, um mich auszuruhen und den Rest der Nacht, um zu schlafen. Und hat sich seit damals die Anweisung geändert? Die Anweisung hat sich nicht geändert, sagte der Anzünder. Das ist ja das Drama. Der Planet dreht sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller. Die Anweisung aber hat sich nicht geändert. Und? Sagte der kleine Prinz. Und jetzt, da er eine Umdrehung in der Minute macht, habe ich keine ruhige Sekunde mehr. Jede Minute zünde ich einmal an und lösche einmal aus. Das ist ja komisch. Die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht komisch, sagte der Anzünder. Wir sprechen nun schon einen Monat lang miteinander. Ein Monat? Ja, 30 Minuten, 30 Tage. Guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz betrachtete ihn und er mochte diesen Anzünder, der seiner Anweisung so treu war. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, denen er früher folgte und dafür seinen Stuhl zurechtgerückt hatte. Er wollte seinem Freund helfen. Weißt du, ich kenne ein Mittel, dich auszuruhen, wann du wolltest. Ich will immer, sagte der Anzünder, denn man kann nämlich treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort. Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Schritten herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Wenn du dich ausruhen willst, gehst du und der Tag wird dann so lange dauern, wie du willst. Das bringt mich nicht viel weiter, sagte der Anzünder. Was ich im Leben liebe, ist Schlafen. Das ist Pech, sagte der kleine Prinz. Das ist Pech, sagte der Anzünder. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne. Hier ist jetzt ein Bild von diesem Planeten mit der Laterne und dem Anzünder und der Sonne und ein paar Sternen. Der Planet ist so klein, dass er aussieht wie ein Schneeball und die Laterne hat einen längeren Laternenpfahl, als der Planet einen Durchmesser hat. Der da, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, er würde wohl von allen anderen verachtet werden, vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, der mir nicht lächerlich erscheint, vielleicht deswegen, weil er sich um etwas anderes kümmert als um sich selbst. Er seufzte, bedauernd, und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können, aber sein Planet ist wirklich zu klein. Da ist kein Platz für zwei. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war,
dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte, vor allem wegen der 1440 Sonnenuntergänge in 24 Stunden.
Der sechste Planet war 10-mal so groß. Auf ihm wohnte ein alter Herr, der mächtige Bücher schrieb. Sieh mal einer an, ein Forscher, rief er, als er den kleinen Prinzen erblickte. Der kleine Prinz setzte sich auf den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. Woher kommst du? Fragte ihn der alte Herr. Was ist das für ein dickes Buch? Sagte der kleine Prinz. Was machen Sie da? Ich bin Geograf, sagte der alte Herr. Was ist ein Geograf? Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich Meere, Flüsse, Städte, Berge und Wüsten befinden. Das ist ja interessant, sagte der kleine Prinz. Das ist endlich mal ein richtiger Beruf. Und er schaute sich auf dem Planeten des Geographen um. Er hat noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. Er ist sehr schön, Ihr Planet. Gibt es hier Ozeane? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. Ach, der kleine Prinz war enttäuscht. Und Berge? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. Und Städte und Flüsse und Wüsten? Auch das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. Aber Sie sind doch Geograph. Das ist richtig, sagte der Geograph. Aber ich bin kein Forscher. Mir fehlt es völlig an Forschern. Es ist nicht der Geograph, der die Städte und Flüsse, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählt. Der Geograph ist zu wichtig, um herumzuschlendern. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Erinnerungen auf. Und wenn ihm die Erinnerungen von einem von ihnen interessant erscheinen, lässt der Geograph Informationen über den Lebenswandel des Forschers einholen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, Katastrophen in den Geografiebüchern verursachen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. Warum das? Fragte der kleine Prinz. Weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograph würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger ist. Ich kenne jemanden, sagte der kleine Prinz, der wäre ein schlechter Forscher. Das ist möglich. Wenn also der Lebenswandel des Forschers in Ordnung zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung. Geht man nachsehen? Nein, das ist zu kompliziert. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Plötzlich war der Geograph aufgeregt. Du kommst von weit her. Du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Und der Geograph schlug sein Register auf und spitzte seinen Bleistift. Die Berichte der Forscher notiert man zunächst mit Bleistift. Mit Tinte schreibt man erst, wenn der Forscher Beweise geliefert hat. Also? Fragte der Geograph. Oh, bei mir zu Hause, sagte der kleine Prinz, ist es nicht sonderlich interessant. Es ist ganz klein. Ich habe drei Vulkane, zwei aktive Vulkane und einen erloschenen. Aber man weiß ja nie. Man weiß nie, sagte der Geograph. Ich habe auch eine Blume. Blumen schreiben wir nicht auf, sagte der Geograph. Warum? Sie sind das Schönste. Weil Blumen vergänglich sind. Was bedeutet vergänglich? Die Geografiebücher, sagte der Geograph, sind die zuverlässigsten Bücher von allen. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg den Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass einem Ozean sein Wasser ausläuft. Wir schreiben die ewigen Dinge auf. Aber die erloschenen Vulkane können wieder erwachen, unterbrach der kleine Prinz. Was bedeutet vergänglich? Ob die Vulkane erloschen oder aktiv sind, ist für uns läuft es auf das Gleiche hinaus, sagte der Geograph. Was für uns zählt, ist der Berg, der verändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich, wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie von einer Frage abgelassen hatte, wenn er sie einmal gestellt hatte. Das bedeutet von baldigem Verschwinden bedroht. Meine Blume ist von baldigem Verschwinden bedroht? Gewiss doch. Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz, und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren, und ich habe sie ganz alleine zu Hause gelassen. Zum ersten Mal regte sich Reue bei ihm, aber er fasste wieder Mut. Was raten Sie mir als nächstes zu besuchen? Fragte er. Den Planeten Erde, antwortete ihm der Geograph. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf in Gedanken an seine Blume. Da ist jetzt ein Bild vom kleinen Prinzen in einer Landschaft. Zum ersten Mal nicht auf einem Mini-Planeten, sondern auf einer Landschaft. Zwischendurch hatte ich noch ein Bild überschlagen. Da sitzt der Geograf am Schreibtisch. Im Hintergrund zwei Sterne.
Der siebte Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Stammeshäuptlinge nicht vergisst, 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle und alles in allem also rund 2 Milliarden Erwachsene. Um euch eine Vorstellung von den Maßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man dort vor der Erfindung der Elektrizität auf allen 6 Kontinenten zusammen eine regelrechte Armee von 462.511 Laternenanzünder im Dienst hatte. Aus einigem Abstand betrachtet wirkt das prachtvoll. Die Bewegungen dieser Armee waren koordiniert wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder aus Neuseeland und Australien. Wenn sie ihre Lampen angezündet hatten, gingen sie schlafen. Dann, als nächstes in der Reihe, betraten die Laternenanzünder von China und Sibirien die Szene. Dann verschwanden auch diese hinter den Kulissen. Daraufhin waren die Laternenanzünder aus Russland und Indien dran. Dann die von Afrika und Europa, dann die von Südamerika, dann die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Es war grandios. Bloß der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege mit der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Bummelei. Sie arbeiteten zweimal im Jahr. Kapitel 17. Wenn man gewitzt sein will, kommt es vor, dass man ein bisschen lügt. Ich war nicht ganz ehrlich, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Es könnte sein, dass ich jemanden, der unseren Planeten nicht kennt, ein falsches Bild vermittle. Die Menschen nehmen nur sehr wenig Platz auf der Erde ein. Wenn sich die 2 Milliarden Einwohner, die auf der Erde leben, aufrecht und ein wenig gedrängt hinstellen würden, wie bei einer Versammlung, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite ohne weiteres unter. Man könnte die Menschheit auf der kleinsten Insel des Pazifiks zusammenfärchen. Die Erwachsenen werden euch das gewiss nicht glauben. Sie bilden sich ein, dass ihnen viel Platz zusteht. Sie halten sich für wichtig wie die Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, es auszurechnen. Sie lieben Zahlen, das wird ihnen gefallen. Aber verschwendet eure Zeit nicht mit dieser Strafarbeit. Es ist zwecklos, glaubt mir. Als der kleine Prinz dann auf der Erde ankam, wunderte er sich ziemlich, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als sich ein mondfarbener Kringel im Sand bewegte. Gute Nacht, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl. Gute Nacht, sagte die Schlange. Auf welchem Planeten bin ich gefallen? Fragte der kleine Prinz. Auf die Erde, in Afrika, antwortete die Schlange. Ah, es ist also niemand auf der Erde. Hier ist die Wüste. Niemand ist in den Wüsten. Die Erde ist groß, sagte die Schlange. Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und richtete seinen Blick hinauf zum Himmel. Ich frage mich, sagte er, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er ist genau über uns, wie weit weg er doch ist. Er ist schön, sagte die Schlange. Was machst du hier? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume, sagte der kleine Prinz. Ah, sagte die Schlange, und sie schwiegen. Wo sind die Menschen? Fragte der kleine Prinz weiter. Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen einsam, sagte die Schlange. Der kleine Prinz betrachtete sie lange. Du bist ein komisches Tier, sagte er schließlich, dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs, sagte die Schlange. Der kleine Prinz musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiter tragen als ein Schiff, sagte die Schlange. Sie schlang sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein Armreif aus Gold. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, der er entsprungen ist, sagte sie noch. Aber du bist rein und du kommst von einem Stern. Der kleine Prinz antwortete nichts. Du tust mir leid,
schwach wie du bist, auf dieser Erde aus Granit. Ich kann dir helfen, eines Tages, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann, ich habe schon verstanden, sagte der kleine Prinz. Aber weshalb sprichst du immer ein Rätsel? Ich löse sie alle, sagte die Schlange, und sie schwiegen. Es ist da ein Bild vom kleinen Prinzen in der Wüste. Die Schlange ist daneben. Und oben leuchtet ein Stern. Kapitel 18. Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume. Einer Blume mit drei Blütenblättern, einer ganz unbedeutenden Blume. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte die Blume. Wo sind die Menschen? Fragte der kleine Prinz höflich. Die Blume hatte einmal eine Karawane vorbeiziehen sehen. Die Menschen? Es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo man sie findet. Der Wind treibt sie herum. Ihnen fehlen Wurzeln. Das ist sehr lästig für sie. Adieu, sagte der kleine Prinz. Adieu, sagte die Blume. Kapitel 19. Der kleine Prinz bestieg einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er bis dahin gekannt hatte, waren die drei Vulkane, die ihm bis zum Knie gingen. Und den erloschenen Vulkan benutzte er als Hocker. Von einem Berg so hoch wie diesem, sagte er sich also, werde ich mit einem Blick den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als schroffe Felszacken. Da ist jetzt ein Bild von dem kleinen Prinzen auf einem sehr spitzen Berg. Guten Tag, sagte er aufs Geratewohl. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, antwortete das Echo. Wer seid ihr? Sagte der kleine Prinz. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Antwortete das Echo. Seid meine Freunde, ich bin allein, sagte er. Ich bin allein, ich bin allein, bin allein, antwortete das Echo. Was für ein komischer Planet, dachte er da. Er ist ganz trocken und ganz zackig und ganz salzig, und den Menschen mangelt es an Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer als Erste. Kapitel 20. Aber schließlich, nachdem der kleine Prinz lange über Sandsteine und Schnee gelaufen war, entdeckte er endlich eine Straße. Und Straßen führen alle zu den Menschen. Guten Tag, sagte er. Es war da ein blühender Rosengarten. Guten Tag, sagten die Rosen. Der kleine Prinz schaute sie an. Sie sahen alle aus wie seine Blume. Wer seid ihr? Fragte er sie verblüfft. Wir sind Rosen, sagten die Rosen. Ach, sagte der kleine Prinz. Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, sie sei im ganzen Universum die einzige ihrer Art. Und siehe da, es gab 5000 davon, eine wie die andere in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr beleidigt, sagte er sich, wenn sie das sähe. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als würde sie sterben, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste so tun, als pflegte ich sie, denn wenn nicht, ließe sie sich wirklich sterben, nur um mich auch noch zu demütigen. Dann sagte er sich noch, ich hielt mich für reich dank einer einzigartigen Blume, doch besitze ich nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist. Das macht aus mir keinen besonders großen Prinzen. Und er legte sich ins Gras und weinte. Da tauchte der Fuchs auf. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete der kleine Prinz höflich und drehte sich um, sah jedoch nichts. Hier bin ich, sagte die Stimme unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Sagte der kleine Prinz. Du bist sehr schön. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm, spiel mit mir, schlug der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einigem Überlegen fügte er hinzu, was bedeutet zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was suchst du? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, die haben Gewehre und jagen. Das ist sehr lästig. Sie halten auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse. Suchst du Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz. Ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Das ist eine Sache, die allzu sehr in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs. Es bedeutet Bande knüpfen.
Bande knüpfen?
Gewiss, sagte der Fuchs. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Junge, wie 100.000 andere kleine Jungen. Und ich brauche dich nicht und du brauchst auch mich nicht. Ich bin für dich nur ein Fuchs, gleich 100.000 anderen Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig auf der Welt sein. Ich werde für dich einzigartig auf der Welt sein.
Ich fange an zu verstehen, sagte der kleine Prinz. Es gibt da eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.
Jetzt ist hier ein Bild vom kleinen Prinzen mit einem wehenden grünen Schal und einem kleinen Fuchs mit einem aufgestellten, puscheligen Schwanz.
Das ist schon möglich, sagt der Fuchs. Man sieht auf der Erde so allerhand.
Oh, das ist nicht auf der Erde, sagt der kleine Prinz.
Der Fuchs schien sehr interessiert.
Auf einem anderen Planeten?
Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten?
Nein.
Das ist ja interessant. Und Hühner?
Nein.
Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs.
Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück.
Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich.
Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein bisschen. Aber wenn du mich zähmst, wird die Sonne in meinem Leben aufgehen. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Fremde Schritte lassen mich unter die Erde flüchten. Deine werden mich aus dem Bau hervorlocken wie Musik.
Und dann schau da. Du siehst die Weizenfelder dort?
Ich esse kein Brot. Der Weizen ist für mich belanglos.
Die Weizenfelder erinnern mich an nichts und das ist traurig.
Aber du hast goldenes Haar. Darum wird es wunderbar sein, wenn du mich gezähmt hast.
Der goldfarbene Weizen wird mich an dich erinnern.
Und ich werde das Rauschen des Windes in den Weizenfeldern lieben.
Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an.
Bitte, zähme mich, sagte er.
Ich möchte gern, antwortete der kleine Prinz.
Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.
Man kennt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs.
Die Menschen haben keine Zeit mehr, etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig im Laden. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr.
Wenn du einen Freund haben möchtest, zähme mich.
Was muss ich dafür tun? Sagte der kleine Prinz.
Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs.
Du setzt dich zuerst ein Stück weit entfernt von mir ins Gras.
Ich werde dich aus dem Augenwinkel beobachten und du wirst nichts sagen.
Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse.
Aber jeden Tag wirst du ein bisschen näher heranrücken.
Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück.
Es wäre besser gewesen, zur gleichen Zeit wiederzukommen, sagte der Fuchs.
Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein.
Je weiter die Zeit rückt, umso glücklicher werde ich mich fühlen.
Um 4 Uhr werde ich dann schon beunruhigt sein und mir Sorgen machen.
Ich werde entdecken, wie wertvoll das Glück ist.
Wenn du aber irgendwann kommst, werde ich nie wissen, wann mein Herz sich darauf vorbereiten soll.
Es muss feste Bräuche geben.
Was ist ein fester Brauch? Sagte der kleine Prinz.
Das ist auch etwas, das sehr in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs.
Es ist das, was einen Tag von den anderen Tagen hervorhebt und eine Stunde von den anderen Stunden.
Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern.
Jeden Donnerstag tanzen sie mit den Mädchen des Dorfes.
Daher ist der Donnerstag ein wunderbarer Tag.
Ich flaniere dann bis zum Weinberg.
Wenn die Jäger einfach irgendwann tanzen würden, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals frei.
Jetzt ist da ein Bild von einem Jäger mit einem lustigen Hut, einem Gewehr auf dem Rücken.
Also zähmte der kleine Prinz den Fuchs und als die Stunde des Abschieds nah war,
ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen.
Du bist selbst schuld, sagte der kleine Prinz.
Ich wünschte dir nichts Übles, aber du wolltest ja, dass ich dich zähme.
Gewiss, sagte der Fuchs.
Aber du wirst weinen, sagte der kleine Prinz.
Gewiss, sagte der Fuchs.
So hast du nichts damit gewonnen.
Ich habe daran gewonnen, sagte der Fuchs,
schon der Farbe des Weizens wegen.
Dann fügte er hinzu,
geh die Rosen noch mal anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzigartig auf der Welt ist.
Dann wirst du wiederkommen und mir Adieu sagen und ich werde dir ein Geheimnis schenken.
Jetzt ist da ein Bild
vom Fuchs in seinem Bau. Mit einer Unterschrift, die ich aber eben schon vorgelesen habe, weil dem Text vorkam. Der kleine Prinz ging, sich nochmal die Rosen anzusehen. Ihr gleicht meiner Rose überhaupt nicht. Ihr seid noch nichts, sagt er zu ihnen. Niemand hat euch gezähmt und ihr habt niemanden gezähmt. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Er war nur ein Fuchs wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht und jetzt ist er einmalig auf der Welt. Und die Rosen schienen arg beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagt er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, irgendjemand, der vorbeigeht, könnte glauben, meine Rose sei euch ähnlich. Aber sie allein ist wichtiger als ihr alle, denn sie ist es, die ich gegossen habe. Sie habe ich unter die Glasglocke gestellt. Sie habe ich mit dem Wandschirm geschützt. Sie ist es, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder dreien wegen der Schmetterlinge. Sie ist es, der ich zuhörte, wenn sie jammerte und oder sich rühmte oder manchmal sogar schwieg. Denn sie ist meine Rose. Und er ging zurück zum Fuchs. Adieu, sagte er. Adieu, sagte der Fuchs. Hier mein Geheimnis, es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du an deine Rose verloren hast, macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich an meine Rose verloren habe, begann der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie niemals vergessen. Du wirst für immer verantwortlich sein für die, die du gezähmt hast. Du bist verantwortlich für deine Rose. Ich bin verantwortlich für meine Rose, wiederholte der kleine Prinz, um es sich gut zu merken. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Weichensteller. Was machst du da? Sagte der kleine Prinz. Ich sortiere die Reisenden in Paketen zu 1000, sagte der Weichensteller. Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, mal nach rechts, mal nach links. Und ein hell erleuchteter Schnellzug, grollend wie der Donner, ließ das Weichenstellerhäuschen erzittern. Die haben es recht eilig, sagte der kleine Prinz. Was suchen sie? Selbst der Mann an der Lokomotive weiß es nicht, sagte der Weichensteller, und in die andere Richtung grollte ein zweiter, erleuchteter Schnellzug. »Sie kommen schon zurück?«, fragte der kleine Prinz. »Das sind nicht dieselben«, sagte der Weichensteller. »Es wechselt. Waren Sie nicht zufrieden dort, wo Sie waren?« »Man ist nie dort zufrieden, wo man ist«, sagte der Weichensteller, und es grollte der Donner eines dritten, gleißenden Schnellzuges. »Sind die hinter den ersten Reisenden her?«, fragte der kleine Prinz. »Sie sind hinter gar nichts her«, sagte der Weichensteller. »Sie schlafen dort drinnen oder sie gähnen auch. Nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben.« »Nur die Kinder wissen, was sie suchen«, sagte der kleine Prinz. »Sie vertreiben sich die Zeit mit einer Stoffpuppe und die Puppe wird ihnen sehr wichtig und wenn man sie ihnen wegnimmt, weinen sie.« »Sie haben Glück«, sagte der Weichensteller. Kapitel 23. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit hochwirksamen Pillen, die den Durst stillen. Man schluckt sie einmal in der Woche und verspürt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das? Sagte der kleine Prinz. Das spart viel Zeit, sagte der Händler. Die Experten haben Berechnungen gemacht. Man spart 53 Minuten pro Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. »Wenn ich 53 Minuten übrig hätte«, sagte der kleine Prinz, »würde ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen.« Und hier ist jetzt ein Bild von einem Brunnen unter Bäumen. Oh, übrigens habe ich ein allererstes Feedback bekommen dazu, wie ich die Bilder hier vorstelle. Es war ganz interessant, weil ich ja danach gefragt hatte, wie euch das so gefällt. Und ich bekomme sehr viel Feedback im Moment von Leuten, die meinen Podcast hören und die sich bedanken oder die mir schreiben, was ihnen daran gefällt oder vielleicht auch nicht so. Aber zu den Bildern habe ich erst einmal Feedback bekommen. Und vielleicht liegt es ja daran, dass wirklich alle einschlafen bei diesem Podcast und dass halt niemand mehr wach ist, um zu hören, dass ich hier die Bilder beschreibe. Kapitel 24. Der achte Tag meiner Panne in der Wüste war gekommen und ich hörte gerade die Geschichte vom Pillenverkäufer, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. »Ach«, sagte ich zum kleinen Prinzen,
Sie sind zwar schön, deine Erinnerungen, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert. Ich habe nichts mehr zu trinken und auch ich wäre glücklich, wenn ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen könnte. Mein Freund, der Fuchs, sagt er, mein kleiner Kerl, es geht jetzt nicht mehr um den Fuchs. Warum? Weil wir verdursten werden. Er verstand meine Überlegung nicht, er antwortete, es ist gut, einen Freund gehabt zu haben, selbst wenn man sterben wird. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte. Er erkennt die Gefahr nicht, sagte ich mir. Er hat niemals Hunger oder Durst, ein bisschen Sonne genügt ihm. Doch er sah mich an und antwortete auf meine Gedanken. Ich habe auch Durst, lass uns einen Brunnen suchen. Ich machte eine Geste des Überdrusses. Es ist sinnlos, in der unermesslichen Weite der Wüste auf gut Glück einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Nachdem wir stundenlang schweigend dahingegangen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum, denn ich hatte vor Durst ein wenig Fieber. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten in meinem Kopfe herum. »Du hast also auch Durst?«, fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage, er sagte nur, Wasser kann auch für das Herz gut sein. Ich verstand seine Antwort nicht, aber ich schwieg. Ich wusste zu gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde, er setzte sich, ich setzte mich neben ihn und nach einer kurzen Pause sagte er noch, die Sterne sind schön, wegen einer Blume, die man nicht sieht. Ich antwortete, gewiss, und betrachtete wortlos die Falten des Sandes im Mondlicht. Die Wüste ist schön, fügte er hinzu. Und das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne, man sieht nichts, man hört nichts und dennoch strahlt in der Stille eine Kraft. Was die Wüste schöner macht, sagte der kleine Prinz, ist, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt. Ich war überrascht, plötzlich dieses geheimnisvolle Strahlen des Sandes zu verstehen. Als ich ein kleiner Junge war, wohnte ich in einem alten Haus und die Legende erzählt, dass ein Schatz darin verborgen sei. Sicher. Es hat ihn niemals jemand finden können, vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht, aber er verzauberte das ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis am Grunde seines Herzens. Ja, sagte ich zum kleinen Prinzen, ob es sich um das Haus, um die Sterne oder um die Wüste handelt, der Kern ihrer Schönheit ist unsichtbar. Ich bin froh, sagte er, dass du meinem Fuchs zustimmst. Der kleine Prinz schlief ein, so nahm ich ihn in die Arme und ging weiter. Ich war gerührt, es kam mir vor, als trüge ich einen zerbrechlichen Schatz. Es schien mir sogar, als gäbe es nichts Zerbrechlicheres auf der Welt. Ich betrachtete im Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Wind zitternden Haarsträhnen und ich sagte mir, was ich da sehe, ist nur eine Hülle, das Wesentliche ist unsichtbar. Da seine halb geöffneten Lippen ein wenig lächelten, sagte ich mir noch, was mich an diesem kleinen eingeschlafenen Prinzen so sehr rührt, ist seine Treue zu einer Blume, ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt, wie die Flamme einer Lampe, selbst wenn er schläft. Und er schien mir noch zerbrechlicher als bisher. Lampen muss man gut schützen, ein Windstoß kann sie auslöschen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Die Leute, sagte der kleine Prinz, drängeln sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, was sie suchen. Darum sind sie hektisch und drehen sich im Kreis. Und er fügte hinzu, das ist der Mühe nicht wert. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, sah nicht aus wie ein üblicher Brunnen in der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache in den Sand gegrabene Löcher. Der da aber sah aus wie ein Dorfbrunnen. Aber es war kein Dorf da und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig, sagte ich zum kleinen Prinzen. Alles ist bereit, die Laufrolle, der Eimer und das Seil. Er lachte, nahm das Seil, setzte die Laufrolle in Gang und die Rolle ächzte, wie eine alte Wetterfahne ächzt, wenn der Wind zu lange Zeit geschlafen hat. Hörst du? Sagte der kleine Prinz. Wir wecken den Brunnen auf und er singt. Ich wollte nicht, dass er sich anstrengte. Das ist da ein Bild von so einem Dorfbrunnen. Und der kleine Prinz in einem grünen Anzug lässt das Seil runter. Interessanterweise steht der Brunnen auf einer Klippe. Zumindest geht es links vom Brunnen steil runter. Na gut, lass mich das machen, sagte ich. Das ist zu schwer für dich.
Langsam zog ich den Eimer bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön gerade hin. In meinen Ohren hörte ich noch das Singen der Laufrolle und im schwappenden Wasser sah ich die Sonne funkeln. Ich habe Durst nach diesem Wasser, sagte der kleine Prinz, gib mir zu trinken. Und ich begriff, was er gesucht hatte. Ich hob den Eimer an seine Lippen. Er trank, die Augen geschlossen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als nur Nahrung. Es war ein Sprung aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Laufrolle, aus der Anstrengung meiner Arme. Es war gut für das Herz, wie ein Geschenk. Genau wie damals, als ich ein Junge war, als die Lichter des Weihnachtsbaumes, die Musik der Mitternachtsmesse, die strahlenden Gesichter erst die Wirkung der Weihnachtsgeschenke ausmachten, die ich bekam. Die Menschen bei dir zu Hause, sagte der kleine Prinz, züchten 5000 Rosen in einem einzigen Garten und finden doch nicht das, was sie suchen. Sie finden es nicht, antwortete ich. Und dabei könnten sie das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder ein ganz wenig Wasser finden. Ganz gewiss, antwortete ich. Und der kleine Prinz fügte hinzu, aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen. Ich hatte getrunken, ich atmete gut durch. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe von Honig. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich. Warum nur belastete mich etwas? Du musst dein Versprechen halten, sagte der kleine Prinz sanft, als er sich wieder zu mir gesetzt hatte. Welches Versprechen? Du weißt, der Maulkorb für mein Schaf, ich bin verantwortlich für diese Blume. Ich zog meine Zeichnungen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, deine Affenbrotbäume, sie sehen ein bisschen aus wie Kohlköpfe. Oh, und ich war so stolz auf die Affenbrotbäume. Dein Fuchs, seine Ohren, sie sehen ein bisschen aus wie Hörner und sie sind zu lang. Und er lachte wieder. Du bist ungerecht, kleiner Kerl. Ich konnte nichts zeichnen als geschlossene und offene Riesenschlangen. Ach, es wird schon gehen, sagte er. Die Kinder wissen ja Bescheid. Ich kritzelte also einen Maulkorb hin und gab ihn mit beklommenem Herzen an ihn. Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß. Aber er antwortete mir nicht. Er sagte, weißt du, mein Sturz auf die Erde, morgen wird es genau ein Jahr sein. Dann nach einer kurzen Pause sagte er noch, ich bin hier ganz in der Nähe heruntergefallen. Und er errötete. Und wieder, ohne zu verstehen warum, empfand ich einen merkwürdigen Kummer. Zugleich kam mir eine Frage in den Sinn. Dann war es kein Zufall, dass du vor 8 Tagen am Morgen, als ich dich kennenlernte, ganz allein 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt spazieren gingst. Du wolltest zurück zum Ort deines Absturzes. Der kleine Prinz errötete noch mehr. Zögernd fügte ich noch an, vielleicht wegen des Jahrestages? Der kleine Prinz errötete erneut. Er antwortete nie auf Fragen, aber wenn man errötet, so bedeutet das Ja, nicht wahr? Ach, sagte ich, hab Angst. Aber er antwortete mir, du musst jetzt arbeiten, du musst zurück zu deiner Maschine. Ich warte hier auf dich. Komm morgen Abend wieder. Das beruhigte mich nicht. Ich musste an den Fuchs denken. Man läuft Gefahr, ein wenig zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen. Neben dem Brunnen war eine alte, verfallene Steinmauer. Als ich am folgenden Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich von Weitem meinen kleinen Prinzen dort oben sitzen, die Beine baumelnd, und ich hörte ihn reden. »Du erinnerst dich also nicht?« sagte er. »Es ist nicht ganz genau hier.« Anscheinend antwortete ihm jemand, denn er erwiderte, doch, doch, es ist genau der Tag, aber der Ort stimmt nicht genau. Ich ging weiter in Richtung Mauer. Weder sah noch hörte ich jemanden. Dennoch erwiderte der kleine Prinz erneut, gewiss, du wirst sehen, wo meine Spur im Sand anfängt. Du brauchst nur dort auf mich zu warten. Ich werde heute Nacht dort sein. Ich war 20 Meter von der Mauer entfernt und sah immer noch nichts. Der kleine Prinz sagte noch nach einer Pause, »Hast du gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt?« Ich blieb stehen, das Herz zog sich mir zusammen, aber ich verstand noch immer nicht. »Nun verschwinde«, sagte er, »ich will herabsteigen.« Jetzt ist da ein Bild vom kleinen Prinzen mit einem wehenden Schal, der auf einer Mauer sitzt, und unten ist eine Schlange. Da schaute ich selbst zum Fuß der Mauer und sprang seitwärts vor Schreck.
Da war zum kleinen Prinzen aufgerichtet eine dieser gelben Schlangen, die euch in 30 Sekunden töten. Noch während ich in meiner Tasche nach meinem Revolver wühlte, begann ich zu rennen, aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ sich die Schlange sachte in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der vergeht, und ohne Hast schlüpfte sie mit einem leisen, metallenen Sirren zwischen die Steine. Gerade rechtzeitig erreichte ich die Mauer, um dort mein kleines Kerlchen von einem Prinzen in meinen Armen aufzufangen, blass wie Schnee. Was ist das hier für eine Geschichte? Sprichst du jetzt mit Schlangen? Ich hatte ihm sein unentbehrliches goldenes Halstuch abgenommen. Ich benetzte ihm die Schläfen und gab ihm zu trinken. Und jetzt wagte ich es nicht mehr, ihn irgendetwas zu fragen. Er schaute mich ernst an und legte seine Arme um meinen Hals. Ich spürte sein Herz schlagen, wie das eines sterbenden Vogels, den man mit dem Gewehr abgeschossen hat. Er sagte zu mir, ich bin froh, dass du den Fehler an deiner Maschine gefunden hast. Du wirst nach Hause zurückkehren können. Wie weißt du das? Ich hatte ihm gerade erzählen wollen, dass mir wider alle Erwartungen meine Arbeit gelungen war. Er antwortete nicht auf meine Frage, aber er fügte hinzu, auch ich werde heute nach Hause zurückkehren. Dann schwermütig, das ist viel weiter, das ist viel schwieriger. Ich spürte deutlich, dass etwas Außergewöhnliches passierte. Ich nahm ihn in die Arme wie ein kleines Kind, und dennoch schien es mir, als stürze er senkrecht in einen Abgrund, ohne dass es mir möglich war, ihn festzuhalten. Sein Blick war ernst, verloren in weiter Ferne. Ich habe dein Schaf und ich habe die Kiste für das Schaf und ich habe den Maulkorb. Und er lächelte melancholisch. Ich wartete lange. Ich spürte, wie er sich mehr und mehr erwärmte. Kleiner Kerl, du hast Angst gehabt. Er hatte Angst gehabt, ganz sicher, aber er lachte sanft. Heute Abend werde ich wohl noch mehr Angst haben. Beim Gefühl des Unvermeidbaren fröstelte ich wieder. Und ich merkte, wie unerträglich mir der Gedanke war, dieses Lachen nie wieder zu hören. Es war für mich wie ein Brunnen in der Wüste. Kleiner Kerl, ich will dich nochmal lachen hören. Aber er sagte zu mir, heute Nacht ist es ein Jahr. Mein Stern wird genau über dem Ort stehen, wo ich letztes Jahr heruntergefallen bin. Kleiner Kerl, ist das nicht nur ein schlechter Traum, diese Geschichte mit der Schlange und dem Treffen und dem Stern? Aber er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte, was wichtig ist, sieht man nicht. Gewiss. Das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern lebt, so ist es süß, nachts den Himmel anzuschauen. Alle Sterne sind voll Blumen. Gewiss. Das ist wie mit dem Wasser. Was du mir zu trinken gabst, war wie Musik, wegen der Laufrolle und dem Seil. Du erinnerst dich, es war gut. Gewiss. Nachts wirst du zu den Sternen aufschauen. Meiner ist viel zu klein, als dass ich ihn dir zeigen könnte, wo er sich befindet. Es ist besser so. Mein Stern wird für dich einer unter vielen Sternen sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Sie werden alle deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen. Er lachte noch. Ach, kleines Kerlchen, ich höre dieses Lachen so gern. Eben das wird mein Geschenk sein. Es wird sein wie mit dem Wasser. Was willst du damit sagen? Die Menschen haben Sterne, doch es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für andere sind sie nichts weiter als kleine Lichter. Für wieder andere, die Gelehrten, sind sie Probleme. Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Doch all diese Sterne schweigen. Nur du wirst Sterne haben, wie niemand sonst sie hat. Was meinst du damit? Wenn du nachts zum Himmel schaust, wird es für dich sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du wirst Sterne haben, die lachen können. Und er lachte wieder. Und wenn du darüber hinweggekommen bist, man kommt immer darüber hinweg, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und manchmal wirst du dein Fenster öffnen, einfach so, zum Spaß. Und deine Freunde werden ziemlich erstaunt sein, dass du lachst, wenn du zum Himmel schaust. Ja, dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt halten. Ich werde dir einen üblen Streich gespielt haben. Und er lachte wieder. Es wird sein, als hätte ich dir statt der Sterne einen Haufen kleiner Glöckchen geschenkt, die lachen können. Und er lachte nochmal. Dann wurde er wieder ernst. Heute Nacht, weißt du,
Komm nicht. Ich lass dich nicht allein. Aber er war besorgt. Ich sage dir, es ist doch wegen der Schlange. Sie darf dich nicht beißen. Schlangen sind bösartig. Sie beißen auch zum Vergnügen. Ich lass dich nicht allein. Aber etwas beruhigte ihn. Sie haben für den zweiten Biss kein Gift mehr, das stimmt schon. In jener Nacht habe ich nicht gesehen, wie er sich auf den Weg machte. Er war lautlos verschwunden. Als ich ihn endlich einholen konnte, ging er mit entschlossenen, schnellen Schritten voran. Er sagte nur, ah, du bist da, und er nahm mich bei der Hand. Aber er quälte sich noch immer. Du hast einen Fehler gemacht, du wirst Kummer haben. Es wird aussehen, als wäre ich tot, aber das wird nicht wahr sein. Ich schwieg. Verstehe, es ist zu weit. Ich kann diesen Körper nicht mitnehmen. Er ist zu schwer. Ich schwieg. Aber er wird zurückbleiben wie eine alte, verlassene Hülle. Um so eine alte Hülle ist es nicht schade. Ich schwieg. Er verlor ein bisschen den Mut, doch dann sammelte er sich wieder. Es wird nett sein, weißt du? Auch ich werde zu den Sternen hinaufsehen. Alle Sterne werden Brunnen mit einer eingerosteten Laufrolle sein. Alle Sterne werden mir zu trinken geben. Ich schwieg. Es wird so lustig sein. Du wirst 500 Millionen Glöckchen haben. Ich werde 500 Millionen Brunnen haben. Und auch er schwieg, weil er weinte. Hier ist es. Lass mich den Schritt ganz alleine machen. Und er setzte sich hin, denn er hatte Angst. Er sagte noch, weißt du, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich und sie ist so schwach, sie ist so naiv. Übrigens war da eben ein ganz untypisches Bild, weil das nicht koloriert ist. Der kleine Prinz mit seinem wehenden Schal oder Halstuch in der Wüste unter einem Stern, der ganz doll leuchtet. Sie hat 4 Dornen, so gut wie nichts, um sich gegen die Welt zu schützen. Ich setzte mich, weil mir der Boden schwand. Er sagte, hier, das ist es. Er zögerte noch ein bisschen, dann stand er auf. Er ging einen Schritt vorwärts. Ich konnte mich nicht rühren. Es war nichts zu sehen, nur ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Einen Augenblick stand er reglos. Er schrie nicht. Er fiel langsam, so wie ein Baum fällt. Wegen des Sandes machte selbst das kein Geräusch. Und noch ein Bild vom kleinen Prinzen, wie er gerade hinfällt. Ganz in Gelb oder Gold. Kapitel 27. Und jetzt sind bestimmt noch 6 Jahre vergangen. Noch nie habe ich diese Geschichte erzählt. Als meine Kameraden mich wiedersahen, waren sie froh, mich bei lebendigem Leib wiederzusehen. Ich war traurig, aber ich sagte nur, das ist die Erschöpfung. Inzwischen bin ich etwas darüber hinweggekommen. Das heißt, nicht ganz. Aber ich weiß genau, dass er auf seinen Planeten zurückgekehrt ist, denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war ja kein schwerer Körper. Und ich liebe es, nachts den Sternen zu lauschen. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber nun geschah etwas Außergewöhnliches. Der Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, ich hatte vergessen, einen Lederriemen dran zu machen. Er wird es nie geschafft haben, ihn dem Schaf anzulegen. So frage ich mich, was ist auf seinem Planeten geschehen? Vielleicht hat das Schaf die Blume doch gefressen. Mal sage ich mir, ach bestimmt nicht. Der kleine Prinz stellt seine Blume jede Nacht unter die Glasglocke und er passt gut auf sein Schaf auf. Dann bin ich glücklich und alle Sterne lachen sanft. Dann sage ich mir wieder, man ist das ein oder andere Mal abgelenkt und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist nachts lautlos entwischt. Dann verwandeln sich die Glöckchen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die den kleinen Prinzen auch lieben, wie für mich, ist nichts in der Welt mehr das Gleiche, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, vielleicht oder vielleicht auch nicht, eine Rose gefressen hat. Schaut hinauf zum Himmel. Fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verändert. Und kein Erwachsener wird je verstehen, warum das so eine große Bedeutung hat. Dies hier ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Es ist die gleiche wie auf der vorherigen Seite, aber ich habe sie noch einmal gezeichnet, um sie euch genau zu zeigen. An dieser Stelle ist der kleine Prinz auf der Erde erschienen und dann wieder verschwunden. Jetzt sieht man ein Bild von ja, genau der gleichen. Nun, eigentlich sind es nur zwei Striche und ein, mit einem Stern darüber, aber es soll wohl eine Wüstenlandschaft sein. Und zwei Dünen, die man so sieht. Schaut euch diese Landschaft genau an, um sicher zu sein, dass ihr sie wiedererkennt, wenn ihr eines Tages nach Afrika in die Wüste reist. Und für den Fall, dass ihr zufällig daran vorbeikommt, bitte ich euch, eilt nicht zu sehr, sondern wartet einen Moment genau unter dem Stern. Wenn dann ein Kind auf euch zuschlendert, wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es auf Fragen nicht antwortet, werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid so gut, lasst mich nicht so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist. Ende.